Stell dir vor, du sitzt in deinem Lieblingscafé. Vor dir steht das gut riechende Kaffee oder vielleicht doch eher Tee und es geht dir wirklich gut. Um dich sitzen andere Leute an anderen Tischen und plötzlich hast du so einen Impuls. Da sitzt jemand und irgendwie, vielleicht sollte ich den mal ansprechen. Ich bin ja allein da und der auch immer. Doch du zögerst. Nach einigem Hin und Her sagst du, nee, ich trinke lieber meinen Kaffee. Und dann gehst du weg. Am Abend reflektierst du nochmals drüber und denkst, ach, war das vielleicht Gott? Was wäre, wenn Gott mir diesen Anstoß gegeben hat? Hätte ich die Gelegenheit nutzen sollen? Und am Schluss denkst du, Mist, ich hab's verpasst. Vielleicht schaffe ich es das nächste Mal. Und damit sind wir mitten im Thema von heute. Gelegenheit zum richtigen Zeitpunkt über Gott reden oder Gelegenheit, um über Jesus zu sprechen. Dafür werden wir uns den Text in Apostelgeschichte 17, 16 bis 33 genauer anschauen. Bisher war Paulus in Philippi. Dort war er im Gefängnis und da kam er ja dann frei. Die Reise ging weiter nach Thessalonich und dort war auch wieder Widerstand in der Gesellschaft und das führte dazu, dass er zusammen mit Silas und Timotheus weiter nach Beröa ging. Doch auch da hörten sie dann, dass die Thessalonicher kommen und sie und das Volk aufstacheln wollten. Also schickten sie Paulus weiter. Silas und Timotheus blieben zurück und Paulus reiste nach Athen. Und da war er nun in Athen, alleine, ohne seine Mitstreiter. Und er ging nicht einfach nur in die Herberge, sondern nutzte die Gelegenheit und ging schaute die Gesellschaft an und was sah er da? Viele Götzen. Überall waren sie präsent. Der Götzenkult war in Athen ganz normal und sehr groß. Und das machte was mit Paulus. Er wurde wütend und traurig. Wütend darüber, dass die Leute Gott nicht kennen oder traurig darüber, dass die Leute Gott nicht kennen. Und wütend über diesen Zustand. Aber das führt ihn nicht weg davon und er zieht sich dann nicht zurück, sondern er geht in die Synagoge, spricht da mit den Juden und denen, die sich zum Judentum bekehrt haben und verkündete dort vielleicht Jesus, vielleicht redete er aber auch über den Missstand, man weiß es nicht so genau, aber er machte noch was. Er blieb nicht nur bei den Juden, sondern er ging auch auf den Marktplatz. Er nutzte die Gelegenheit, die er hatte, um auf den Marktplatz zu gehen, mit Leuten in Kontakt zu treten und dort letztendlich über Jesus und die Auferstehung zu reden. Das zog einige Philosophen an, die dachten, hä, was ist denn das für eine Lehre? Über was redet der da? Und vielleicht dachten sie sogar, der redet über fremde Götter. Denn es könnte durchaus sein, dass die Auferstehung, wie wir es lesen, halt die Anastasia war und es jetzt um Jesus und die Anastasia ging und ein Götterpaar. Und dann lesen wir, und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Es ist nicht ganz klar, ob es bei dem Areopag jetzt um den Rat geht, um einen Rat geht, der für die Sitte und für religiöse Angelegenheiten da war, oder ob es um den Areshügel geht, der in der Nähe von der Akropolis in Athen auch ist. Auf jeden Fall können wir aber sagen, Sie gingen an einen Ort, der ein bisschen leiser war als der Marktplatz, denn da ging es wahrscheinlich ziemlich laut zu und her. Wir lesen auch, dass die Athener, die waren neugierig. Und vielleicht wirkt es auf uns zuerst so, das Ergreifen, das hört sich doch nach einer Verhaftung an, aber um das geht es wahrscheinlich nicht, denn sie waren wirklich neugierig. Sie wollten wissen, was gerade aktuell läuft, was sind so die neuesten News. Wir könnten vielleicht heute auch sagen, sie sind ein bisschen sensationsgeil. Oder sie wollen immer den neuesten Trend wissen. Ich fragte mich, ob sie vielleicht auch FOMO, also Fear of Missing Out, kennen. Ob sie es kennen, die Angst, etwas zu verpassen und darum andauernd auf dem neuesten Stand bleiben mussten. Und ich frage mich, was können wir aus diesen paar Versen vielleicht schon lernen von Paulus? Und da habe ich für mich so zwei Punkte, die mir aufgefallen sind. Der erste ist, Paulus nimmt die Bevölkerung wahr und ist mit ihrem Zustand nicht zufrieden. Also Paulus ist nicht nur in der Gesellschaft, er sieht sie nicht nur, sondern er ist ergriffen von ihrem Zustand. Es ist ihm nicht egal. Und ich fragte mich, wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Zum einen sind wir umgeben von vielleicht Personen, die sehr atheistisch sind. Sie sagen, die Naturwissenschaft, das ist alles und Gott, den brauchen wir gar nicht, um das alles zu erklären. Oder vielleicht sind sie auch der Meinung, ja, Gott, den gibt es, der hat mal das Ganze erschaffen, aber jetzt ist er weit weg und der macht nichts mehr, der hat uns alleine gelassen. Andere glauben vielleicht an Karma oder an die Mutter Natur und sagen und bauen so ihre Religiosität aus. Aber was ganz klar ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo ein Großteil der Bevölkerung Gott nicht kennt. Ja, die Bevölkerung sucht vielleicht Erfüllung in verschiedenen Dingen, ob das im Geld, in der Macht, in Karriere ist. Aber trotzdem kennen sie Gott nicht in all dem. Und sind wir damit zufrieden? Sind wir damit okay, dass viele Menschen das Beste, was ihnen passieren können, nicht kennen und verpassen? Sind wir damit wirklich zufrieden? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mein Leben so reflektiere, dann müsste ich diese Frage, ob ich damit zufrieden bin, teilweise mit Ja beantworten. Denn ich bin einfach zufrieden, wie es gerade ist. Und ehrlich gesagt, finde ich es jetzt nicht so schlimm, teilweise, dass halt mein Mitmensch, der neben mir im Café sitzt, Gott gar nicht kennt oder vielleicht nicht kennt. Manchmal weiß ich das auch nicht. Wie geht es dir damit? Und einen zweiten Punkt. Paulus geht in die Gesellschaft hinaus. Er sucht den Kontakt mit anderen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Gläubigen oder so, wie es vielleicht in Philippi macht, wenn er die Gemeinde besucht, sondern effektiv die Leute, die Gott noch nicht kennen. Er geht zu den Leuten hinaus und will ihnen von dem erzählen. Er setzt sich anderen aus und ist nicht einfach zu Hause in seinem Zimmer, in der Arbeit still an seinem Tisch. Nein, er geht hinaus. Und ich habe eine These, warum das so ist. Ich glaube, Paulus liebt die Menschen. Und zwar liebt er die Menschen so, wie auch Jesus die Menschen geliebt hat. Und es ist ihm genauso, wie es Gott ein Anliegen ist, uns kennenzulernen, ein Anliegen, dass wir Gott kennenlernen. Und wenn er dann von Jesus spricht, dann spricht er nicht darum, mit den Leuten, um sie zu überreden, sondern darum, weil er einfach Zeugnis geben will von dem Besten, was ihnen passieren kann. Ich finde auch spannend, dass Paulus im Korinther schreibt, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffenen Rhetorik, scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich glaube, das war sein Anliegen. Nicht jemanden einfach zu bekehren, sondern jemandem Zeugnis zu geben von dem Besten, was uns passieren kann. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie hat Paulus denn vor diesen Philosophen geredet? Wie hat er dann geredet, als er da beim Areopag stand? Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, ist der Herr des Himmels und der Erde. Wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volkes der Menschheit die Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern sagen, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, ein Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun, weil er an einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird und durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das war so die Rede, die er hielt. Und ich bin hier jetzt ein bisschen schnell einfach durchgegangen, aber ich möchte so drei Punkte hervorheben. Habt ihr bemerkt, wie Paulus angeknüpft hat? Stellt euch mal vor, ihr seid einer dieser Philosophen. Und du versuchst eigentlich mit all den Opfern nichts anderes als die Götter zu besänftigen, damit sie dich nicht heimsuchen oder bestrafen und damit sie dir gut gestellt sind. Ja, du treibst es sogar auf die Spitze, weil du so Angst davor hast und errichtest einen Altar für den unbekannten Gott. Und jetzt kommt Paulus zu dir und sagt: Ich habe gesehen, dass du die Götter verehrst und dass du sehr gewissenhaft dabei bist und immer wieder an sie denkst. Mir ist aufgefallen, dass du sogar an die Götter denkst, die du noch gar nicht kennst. Und genau von dem Gott möchte ich dir erzählen. Denn dieser Gott hat alles gemacht, was in dieser Welt ist. Alles, was du riechst, schmeckst, fühlst und siehst, hat dieser Gott gemacht. Ich finde das fast ein bisschen frech. Jetzt nimmt er einfach und sagt: Ich kenne das, was du noch nicht kennst. Und völlig unverschämt redet er darüber. Oder vielleicht würde ich eher sagen, er redet richtig mutig über seinen Glauben. Er hat keine Angst, da anzuecken, sondern er redet mutig und ergreift die Gelegenheit, an dem anzuknüpfen, was in der Gesellschaft schon da ist, und leitet zu Gott über. Im zweiten Punkt, er greift auch ihren Götzenkult auf. Und zwar noch anders, indem er sagt, hey, dieser Gott, der wohnt nicht in einem Tempel oder in irgendetwas, das von Händen hergestellt ist. Und noch etwas später, im Vers 29, sagt er dann auch, nicht da, also der ist nicht wie Stein oder weiß nicht was. Ihr könnt Gott nicht mit dem gleichsetzen. Er ist nicht ein Kunstwerk unserer Hände. Genauer gesagt könnte man auch sagen, hey, es ist nicht so, dass wir Gott erschaffen, indem wir solche Statuen herstellen, sondern Gott ist doch genau der, der uns erschaffen hat. Also ihr dreht da irgendwas um. Also das, was er anfangs so loblich erwähnt hat, oh, ich sehe, wie ihr anbetet, das spricht er aber dann doch an, was da eigentlich auch die Schieflage ist. Aber auf eine Art, in der er nicht verurteilt, sondern einfach sagt, hey, so ist der Gott, von dem ich euch jetzt erzähle, diesem unbekannten Gott, so ist er nicht. Der Gott aller Götter, sozusagen. Und dann fiel mir noch was auf. Er zitiert kein Altes Testament. Wenn er vor Juden spricht, dann zitiert Paulus auch gerne mal das Alte Testament. Und das kannte er auch gut genug. Aber hier zitiert er nicht das Alte Testament, sondern die Dichter, der Philosophen, zitiert er. Das heißt, er redet in der Sprache, die die Leute um ihn herum wirklich verstehen. Er zieht nicht etwas bei, das für sie nicht wirklich Relevanz hat. Für die Philosophen war die Bibel nicht jetzt das Buch der Bücher, überhaupt nicht, sondern die hatten ihre Dichter. Und genau da knüpft er an. Er kennt auch die Philosophen und weiß, was die lehren, und nimmt das, was er brauchen kann, dazu, um so über Gott zu reden, dass sie es verstehen. Und wenn ich so Sachen sehe, dann muss ich sagen, super gemacht, Paulus. So hast du bestimmt ganz viel Erfolg. Wir lesen dann aber, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Anscheinend war es dem, der die Geschichte aufgeschrieben hat, jetzt nicht so wichtig, wie viele Leute sich da bekehrt haben oder wie viele Leute mehr wissen wollte. Denn wir ergreifen doch nicht die Gelegenheit, um über Jesus zu reden, darum, weil wir jeden bekehren wollen. Damit würden wir jeden zu unserem Bekehrungsobjekt machen, und ich glaube, das findet niemand toll. Sondern wir ergreifen die Gelegenheit, um einfach Zeugnis zu geben. Zeugnis darüber, was für eine geniale Botschaft durch Jesus zu uns gekommen ist. Dass der Schöpfer, der die Welt gemacht hat, mit dir Beziehung haben möchte. Und das finde ich viel toller irgendwie. Er muss das nicht irgendwem aufbinden, sondern er geht einfach wieder hinweg. Und damit macht er, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Denn der sagte, und wenn euch jemand nicht aufnimmt, noch auf eure Worte hören will, so geh fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttle den Staub von euren Füßen. Ja, wenn jemand nicht hören will, dann geh weiter. Und das macht Paulus hier. Er versucht es nicht krampfhaft, jemanden zu überreden, sondern er gibt Zeugnis. Er ist Licht da, wo er ist. Und die, die es sehen wollen, die, die mehr davon wissen wollen, mit denen geht er dann weiter. Ja, wie reden wir denn jetzt über Jesus? Zum einen, versuch, die Bevölkerung zu verstehen. Und suche Anknüpfungspunkte. Wo sind Dinge, die wir aus dem Glauben kennen, die die Gesellschaft aber auch kennt? Und wo können wir überleiten zu unserem Glauben und zu dem, was Gott für sie bereithält? Dann zum Zweiten, geh unter die Leute. Zieh dich nicht zurück, sondern sei mutig und suche den Kontakt. Und drittens, ergreife die Gelegenheit, wenn sie sich erbietet, Zeugnis zu geben von Jesus. Und hier wurde mir etwas noch wichtig. All das können wir nicht machen, wenn wir die Grundlage nicht haben. Und das ist für mich diese Liebe. Die Liebe, die Gott für uns hat, die wir manchmal auch von Gott für unsere Mitmenschen erbitten müssen. Also oft habe ich diese Liebe nicht. Aber die Liebe, die fehlt uns manchmal, aber die brauchen wir. Und um die möchte ich euch ermutigen, euch zu bitten, wenn ihr das merkt. Vielleicht habt ihr diese Liebe manchmal auch. Bei mir ist es so, es gibt Momente, da merke ich das voll und da rede ich dann auch gerne über Jesus. Und dann gibt es aber auch so andere Momente, wo ich einfach denke, nee, das kommt nicht gut. Aber das brauchen wir. Ohne die Liebe ist es uns egal, wie es in der Gesellschaft aussieht. Und ohne die Liebe werden wir wohl nicht in Bewegung kommen. Mir ist klar, es braucht Mut, Zeuge zu sein. Darum beeindrucken mich solche Leute auch immer wieder. Ich kenne einige aus meinem Umfeld, die erzählen dann ganz normal, ja, weißt du, ich war wieder mal im Fußballtraining. Und da hat es diese, du weißt ja, da hat es diese eine Person, die ist manchmal ein bisschen mühsam, wenn man mit der anfängt zu reden, der textet einen echt voll. Und das ist nicht so angenehm. Aber irgendwie hatte ich letztens so den Impuls, dass ich da vielleicht einfach mal drüber hinwegschauen soll. Und dann habe ich das gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, hey, ich sollte mal fragen, wie es dem wohl geht. Und dann habe ich den gefragt und dann fing der an zu erzählen. Aber diesmal war es irgendwie anders. Er erzählte über alles, was ihn belastet, was schwierig ist. Und plötzlich bemerkte ich, warum er immer so viel redet. Und merkte, ah, da steckt ja viel mehr dahinter. Und dann habe ich bemerkt, ja, das kenne ich ja aus meinem Leben. Und am Ende des Gesprächs habe ich ihm einfach angeboten, für ihn zu beten. Weil das sei, was ich normalerweise immer tue. Zu Gott gehen mit solchen Dingen. Ich finde das voll stark. Ich vergesse das ganz oft, in solchen Momenten auf Gott zu weisen. Und trotzdem gibt es Menschen, und da bin ich auch überzeugt, dass es hier drin ganz viele Menschen gibt, die genau solche Gelegenheiten nutzen, um über Gott ins Gespräch zu kommen. Gar nicht in erster Linie so eine Predigt, wie jetzt Paulus da gehalten hat, sondern einfach mal Licht sein. Mal zeigen, hey, dieser Glaube, der ist Realität. Und das nicht nur im Reden zeigen, sondern einfach, es ist ja ganz selbstverständlich, dass ich über das rede, was Tatsache ist. Und das muss ich nicht verstecken, sondern ich darf dir einfach davon erzählen. Und in dem Sinne will ich euch ermutigen, ergreift die Gelegenheiten, wenn sie sich bieten. Seht die Gelegenheiten und geht mutig denen entgegen und zeugt einfach von Jesus. Ob das darin ist, dass ihr euch euren Glauben zeigt oder vielleicht dann doch so ein Gespräch entsteht, in dem ihr einfach sagen dürft, was das eigentlich für ein genialer Gott ist, den wir haben.